Und guten Morgen. Heute Morgen wieder gemeinsam dem nachspüren, was Gott spricht. Das, was er getan, das, was er gesagt hat, das hat Bestand für die Ewigkeit. Und ich bin dankbar. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin dankbar für das Wort Gottes. Auch wenn ich es manchmal fast nicht runterkriege. Wenn es mir wie im Hals stecken bleibt und ich krieg's nicht richtig gekaut und ich kau, das erinnert mich an meinen Sohn Moses, wenn der manchmal so ein Stück Walnussschale erwischt, das auf dem Boden liegt. Und dann nimmt das in den Mund und er schluckt's nicht, sondern er kaut und irgendwann spuckt das aus. Und mein Ziel ist nicht ausspucken, sondern runterschlucken. Und ich kau teilweise an Fersen Ewigkeiten. Und wir lesen nachher von einer Wolke von Zeugen, die uns Vorbild sein kann. Und diese Wolke dieser Zeugen, die erreichen wir durch dieses Buch. Wie wunderbar und wie schön ist es. Wie dankbar dürfen wir sein für Gottes Wort. Und ich habe Anfang dieses Jahres einen Vers auf mein Herz bekommen, als einen Satz in der Bibel, der wurde mir wichtig und eindringlich. Und es ist zufälligerweise ein Vers aus Hebräer 12. Und es passt perfekt oder passte perfekt, denn ohne Absprache hatte Heinz letzte Woche über den Glauben gepredigt anhand von Hebräer 11. Er hat also das Fundament für heute gelegt und zumindest auch das Fundament für das nächste Mal, wenn wir mit uns einem weiteren Thema aus Kapitel 12 beschäftigen, nämlich der Wiederkunft Christi. Nächste Woche. Kurz, um dich abzuholen, wenn du letzte Woche vielleicht nicht da warst oder so viel passiert ist diese Woche oder du abgelenkt warst. Letzte Woche ging es um diesen Vers. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Und Heinz hat das anhand von Abraham verdeutlicht. Im Blick auf das, was kommt, die Verheißung Gottes, bricht Abraham auf ins Ungewisse. Er vertraut Gott und geht, obwohl er nicht weiß, was passiert. Und in diesem, es hat sich noch nicht erfüllt, in dieser Nichterfüllung, dieses Hoffen, da muss Abraham Geduld lernen. Er lernt zu warten. Und dann, Abraham ist bereit, im Hinblick auf seine Hoffnung, seine Verheißung, alles zu geben. Er vertraut Gott. Gott wird versorgen. Glaube, so als Heinz letzte Woche definiert, ist somit ein großes Stück Vertrauen auf Gott. Mein Großvater, väterlicherseits, der hat mir viel mitgegeben. Wir sind oft in Burger King gegangen, wir waren Furnier kaufen, aber er hat mir einen Satz mitgegeben, der bleibt in meinem Leben. Eigentlich ein Wort. Und das heißt dranbleiben. Dranbleiben. Und das hat er dann immer so gesagt, so dranbleiben. Niklas, nur dranbleiben. Und mein Vater hat es wiederholt. Immer wenn es hart wurde, wenn es schwierig wurde, wenn es mühsam wurde, hat er gesagt, dranbleiben. Und ein großer Schmerz in meinem Leben ist, wenn Leute auslassen. Wenn Leute im Glauben auslassen. Wenn sie die Gemeinde auslassen. Wenn sie ihren Jesus wie auslassen und nicht dranbleiben. Und vielleicht trifft mich das so hart, weil ich selber mal fast ausgelassen habe. Wo es so hart und so eklig wurde, dass ich gedacht habe, so, also mit mir nicht mehr, Gott. Und ich mache heute was eigentlich gar nicht so schlau ist. Ich predige an der Zielgruppe vorbei. Denn heute geht es um die Müden. Um die Gottesdienstmüden. Um die Gemeindemüden. Um die Kirchenmüden. Um die Hauskreismüden. Die Gebetsmüden. Und die Glaubensmüden. Und die einfach Müden. Die körperlich Müden. Denn damit hatten die Hebräer ein Problem. Die Christen waren schon längere Zeit gläubig, an die dieser Brief geschrieben ist, und sie haben schon ein bisschen was an Verfolgung erfahren. Und es treten Ermüdungserscheinungen auf. Der Schreiber des Briefs schreibt also einen Brief voller Ermahnung und Hinweise an die Gemeinde, an eine Gemeinde, die müde wurde. Der hat die Verfolgung zugesetzt, die haben die Leichtigkeit verloren, die Überzeugung. Vielleicht kam Streit dazu, vielleicht haben einige die Gemeinde verlassen, die guten Freunde sind weg, vielleicht ganze Familien auf einmal weg, und die Gemeinde wurde müde. Und der Schreiber nennt ein paar Situationen, und vielleicht geht es dir wie mir, dass du denkst, oh, auf dieser Liste, da finde ich mich. Vielleicht noch nicht im vollen Maß, aber da gibt es eine Gefahr. Da muss ich aufpassen. Und die Probleme, die die Hebräer hatten, zum einen mal, und du kannst jetzt sowieso abchecken, habe ich da ein Problem oder nicht? Ist ja schön, wenn nicht. Das erste Problem, das sie hatten, sie hören nicht richtig. Sie hören nicht auf den Heiligen Geist. Sie beachten nicht mehr das, was sie gelernt haben. Du kannst jetzt für dich prüfen, wann hat der Heilige Geist mir das letzte Mal was gesagt? Habe ich es befolgt? Hat es schon lange nicht mehr gesprochen? Sie sind träge geworden. Es gab keinen geistlichen Fortschritt. Sie haben sich nicht entwickelt. Sie sind nicht in ihrer Nachfolge gewachsen. Sie haben die Gottesdienste ausgelassen. Sie sind nicht mehr gekommen. Sie waren geistlich ermüdet. Ein Unglaube hat Einzug gehalten. Ein Ungehorsam ihren Leitern gegenüber und auch Gott gegenüber. Und sie hatten Zielverfehlungen. Sie standen in der Gefahr, das zu verpassen, was Jesus ihnen geschenkt hat. Die Errettung. Sie waren Gläubige an Jesus, mit Jesus Bekehrte, und sie haben ausgelassen. Und davon handelt dieser Brief. Ermüdungserscheinung. Bist du manchmal zu müde für den Gottesdienst? Die Beziehung mit Gott zu leben? Du denkst dir, das, was Gottes Geist mir gerade sagt, das ist mir zu anstrengend. Ich bin zu müde, um mich um die Person XY zu kümmern. Und ich kenne das von mir. Ich bin manchmal echt müde. Nach so einem harten Arbeitstag, wenn ich nach Hause komme und meine Kinder springen mir entgegen und sagen, ich muss mit dir das spielen. Und ich muss dir das zeigen und ich möchte jetzt auf deinen Arm. Und ich denke mir so, oh, irgendwie nicht. Irgendwie müde. Auch wenn es die schönste Sache der Welt ist. Wenn deine Kinder dir entgegenkommen. Und es ist noch was viel Schöneres, wie Jesus dir entgegenkommt und sagt, du bist mein geliebtes Kind, ich will mit dir Beziehung haben. Lass uns doch. Und wir sind müde. Vielleicht gibt es in unserer Gemeinde, vielleicht nicht im Ausmaß der Hebräer, vielleicht kenne ich das auch an mir, dass es mich manchmal nicht freut, da ist es zäh. Da würde ich lieber auf dem Sofa sitzen bleiben, wie zu einer Gemeindeleitungssitzung bis tief in die Nacht. Das kenne ich. Ich kenne das von mir, dass ich vor einer Gemeindeleitungssitzung denke, boah, jetzt nach dem Arbeitstag nicht nochmal 4 Stunden. Lieber mit Freunden was essen gehen, wie einen Kaffee mit einer Person, die Gott mir aufs Herz gelegt hat. Lieber ausschlafen als in den Gottesdienst. Der Schreiber von Hebräer sieht die Gemeinde in der Gefahr, vom Glauben abzufallen. Er schreibt also an Juden und Christen, um nochmal zu verdeutlichen, Jesus ist erhaben. Er ist der Höchste, er ist der Wunderbarste und er verdient deine volle Aufmerksamkeit. Und er macht es super, super spannend. Er erklärt an 4 Themen, einmal der Engel und die Tora, Jesus ist über dem. Einmal an Mose und dem verheißenen Land, Jesus ist die Hoffnung auf die neue Schöpfung. Jesus ist Gottes Wort. Jesus ist der ewige Priester bei Priester und Melchisedek. Und Jesus ist das perfekte Opfer. Er erklärt also, wer ist Jesus? Wie wunderbar ist Jesus? Und dann geht es wie so zusammen, wie so bei so einer Sanduhr. Und jetzt daraus kommt die Konsequenz. Und daraus entfaltet sich das, was wir letzte Woche hatten und diese Woche hatten. Die Konsequenz, aus dem Jesus ist so wunderbar, so erhaben, so groß, so herrlich, so perfekt. Deswegen handel jetzt so. Deswegen glaube so. Du kannst jetzt quasi für dich analysieren, wo liegt mein Problem? Habe ich eine Herausforderung, da zu sehen, wie groß Jesus ist, dann stürz dich in diese Kapitel 1 bis 10. Der Hebräerbrief ist der am intensivst gearbeitetste, herausragendste, literarisch größte, durchdrungenste Brief, den wir haben im Neuen Testament. Der strotzt nur so von Zitaten aus dem Alten Testament. Er ist so dicht. Stürz dich da rein, er ist wunderschön. Oder wenn du denkst, irgendwie, ich weiß, Jesus ist da, aber irgendwie in der Umsetzung, da hapert es. Und da wollen wir heute rein. Und da war Heinz letzte Woche denn schon. Und er hat eben gesagt, was ist denn Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Das ist der Glaube. So sieht dieser Jesus aus und er bringt diesen Glauben hervor. So sieht dieser Glaube aus. Beispiel A, Beispiel B, Beispiel C. Und wir knüpfen heute an diese Ermahnungen. Und ich habe mir überlegt, warum werden wir müde? Und am Ende von Kapitel 11 steht dieser Text, den wir gemeinsam lesen. Und da geht es um Wüstenzeiten. Glaubenshelden mit schlechten Aussichten. Und ich lese ihn uns vor. Ihr dürft gerne mitlesen. Hebräer 11, Vers 36. So manche mussten sich verspotten und auspeitschen lassen. Also es kommt nach diesen ganzen Glaubenshelden wie Abraham und Jephtha und wie sie alle hießen. Und dann schreibt er, manche mussten sich verspotten und auspeitschen lassen. Manche wurden gefesselt und ins Gefängnis geworfen. Sie wurden gesteinigt, sie wurden zersägt, sie wurden mit dem Schwert hingerichtet. Heimatlos zogen sie umher, in Schaf- und Ziegenfelle gehüllt, notleidend verfolgt und missachtet. Die Welt war es nicht wert, sie in ihrer Mitte zu haben. Sie mussten in der Wüste und in den Bergen, in Höhlen und Erdlöchern Zuflucht suchen. Ihnen allen stellte Gott aufgrund ihres Glaubens, ihnen allen, den Helden davor, den Frauen, die ihre Männer so gebettelt haben, dass ihre Männer wieder auferstehen, denen, die große Siege errungen haben, aber auch denen, die verspottet, gesteinigt und hingerichtet wurden. Ihnen allen stellt Gott aufgrund ihres Glaubens ein gutes Zeugnis aus und doch haben sie die endgültige Erfüllung dessen, was er ihnen zugesagt hatte, noch nicht erlebt. Gott hat für unsere Zeit etwas vorgesehen, was besser ist als alles Frühere und deshalb können sie erst zusammen mit uns die Vollkommenheit erreichen. Es gibt nicht nur Happy-Geschichten in der Bibel. Es ging nicht alles schnell. Wir lesen das schnell. Wir lesen Abraham, er konnte keine Kinder kriegen, oh traurig. Und 3 Minuten später sind wir da, wo er Kinder kriegt. Wir haben keine Relation für das, was passiert in diesen Jahren, wie hart es ist. Jesaja, außerbiblische Stelle, aber Jesaja wurde zersägt. Jeremia gesteinigt, auch außerbiblisch. Uriah wurde enthauptet. Elia musste fliehen. Obadja versteckte 100 Propheten in Höhlen. Und sie hatten den großen Glauben. Mich hat Jeremia in dem Kontext super fasziniert. Er war dieser junge Prophet, Sohn eines Priesters und er tut treu seinen Dienst. Ich weiß nicht, ob du Jeremia und die Person Jeremia kennst. Und er arbeitet 50 Jahre lang. Und seine Prophetien, die er hat, erfüllen sich. Es passiert das, was er sagt. Und das Volk reagiert null. Oder fast null. Es gibt Warnschüsse von Gott. Erste Deportation, zweite Deportation. Jeremia sagt, ihr müsst doch jetzt umkehren. Selbst ganz am Ende wollen sie ihn an seinen Leib der leidet. Er leidet dieses ganze Buch Jeremia, leidet er. Und es passiert nichts. Und ich frage mich, sind wir selbst, bin ich bereit in meiner Nachfolge, in dem, wie ich lebe, bereit über meine Generation hinauszudenken? Dass es Dinge gibt, die Gott mit mir baut, da werde ich keinen Erfolg sehen. Dass es Dinge gibt in mir, da werde ich keinen Erfolg sehen. Dinge, die vielleicht erst nach meinem Tod Frucht bringen. Oder erst in 100 Jahren. Oder noch länger. Einfach nur, weil Gott von mir möchte, mache ich das? Oder dass Gott uns in Dinge ruft, die ich gar nicht erstrebenswert finde. Einfach nicht schön finde. Und das ist mein erster Punkt heute Morgen, wenn wir auf das schauen, wie groß diese Glaubenshelden sind und wenn wir dem nachspüren wollen, dann frage ich dich und mich, ist es Teil von unserer Erwartung, dass das bei mir noch erfolgreich sein muss? Dass ich gut drauf sein muss? Ich glaube, wir schauen manchmal auf Glaubenshelden oder auf Dinge, die Gott tut, und schauen auf erfolgreiche Geschichten. Wir schauen auf erfolgreiche Pastoren, auf erfolgreiche Gemeinden, auf Menschen, die geheilt wurden, auf viele bekehrte Nachbarn, auf nur heile Beziehungen und nur Sonnenschein. Und wir vergessen, dass es gar nicht so sein muss. Wir schauen drauf, wie gesund bin ich? Wie reich bin ich? Wie läuft es in meiner Familie? Oder wir sind unzufrieden mit dem, was wir haben. Wir vermissen unsere alte Gemeinde, unsere Freunde, die mal da waren, unsere Lieder, unseren 100-Personen-Chor. Und es geht alles nicht mehr so leicht. Wir bekommen Gegenwind. Es ist mühsam. Und dann machen wir einen Realitätscheck. Wir schauen uns an, ah krass, Abraham, wow, David, wow, Jesus, wow. Und ich sehe mein vorgefertigtes Bild, wie mein Leben mit Jesus zu sein hat, jetzt. Und ich merke, daraus entsteht Müdigkeit. Es ist wie, wenn man, stellt euch vor, ihr habt so eine super glänzende, wunderschöne Metallplatte, die euch widerspiegelt. Und ihr geht mit so einem Küchenstahlschwamm drüber. So. Das ist jedes Mal so. Kratzereien, Kratzereien und man ermattet. Man hat wie gar nicht mehr die Chance oder die Lust oder die Freude, diese Herrlichkeit wieder zu spiegeln. Es entsteht Müdigkeit und wir kämpfen uns ab. Wir merken, boah, irgendwie alles zäh. Und dann geht es dir vielleicht wie David im Psalm 22. Da schreibt er, ich fühle mich, als wäre ich hingeschüttet wie Wasser. Alle meine Glieder sind wie ausgerenkt, mein Herz ist wie flüssiges Wachs, das tief in meinem Innern zerschmilzt. Ich bin ohne Kraft, ausgetrocknet wie eine Tonscherbe. Die Zunge klebt mir am Gaumen, du hast mich in den Staub gelegt, dahin, wo die Toten liegen. Und vielleicht fühlst du dich so. Es kann sein, dass du denkst, in meinem Glaubensleben, da fühle ich mich so. Kennt ihr das, wenn man so am Mund so richtig trocken ist? Wie gesagt, ich predige so ein bisschen an der Zielgruppe vorbei. Weil denen, denen es so richtig geht, die sind heute nicht mehr hier. Oder sind gar nicht hier. Aber vielleicht geht es dir heute Morgen so. Oder vielleicht kommst du mal dahin. Und dann denk an diese Worte in Hebräer 12, die wir jetzt lesen. Ich sag's nochmal, mein Herz reißt, wenn Leute, die Gott schon mal erfahren haben und erlebt haben, mit ihm eine Beziehung hatten, sich umentscheiden. Es zerreißt mein Herz, wenn Gemeinden aufgeben. Wenn sie aufgeben, nach Jesus zu suchen, aufgeben zu forschen, ihm nachzujagen, den Blick abwenden. Sich einbringen. Und der Hebräer Brief steigt da ein mit Kapitel 12. Und das lesen wir. Und jetzt kommen wir zur wunderschönen großen Schar und dem Thema, dem Blick auf Jesus. Wir also sind von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt, und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr den Mut nicht verlieren. Und ich finde es auf der einen Seite so kraftvoll und tief und auf der anderen Seite so leicht. Und es wirkt so, ja, schau doch nur auf Jesus. Und ich kämpfe ein bisschen damit, zu sehen, wie funktioniert das. Und ich glaube oder ich kämpfte damit, ein bisschen zu sehen, wie funktioniert das. Und ich möchte euch ein paar Dinge nennen, die da drin stecken. Wenn wir in den Vers 1 gehen, da steht, wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, von einer Wolke, steht bei Luther. Zapft das an. Wenn es da Leute gibt, gegeben hat, die das bezeugen, wie man diesen Glaubenskampf, wie man diesen Lauf zu Ende läuft, dann zapft da an. Hier stehen sie drin. Lies Bibel, Schatz der Bibel. Dranbleiben am Lesen, dranbleiben am Erfahren. Der Schreiber des Hebräerbriefs sagt dann auch, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegen. Modus ist Wettkampf. Stellt euch vor, ihr seid ja an dieser Zielstrecke, an dieser Laufbahn. Ihr seid am Anfang und ihr habt das Ziel fest im Blick. Ihr seid in dieser Laufposition und ihr schaut nach vorne und wisst, da muss ich hin. Fokus, Modus. Dem Ziel entgegen. Jeremia hatte eine Situation in seinem Leben, wo er gesagt hat, Gott, nein, es reicht. Ich möchte nicht mehr, ich gebe auf, ich lege mein Amt nieder, lass mich in Ruhe. Der war fertig. Und ich verstehe es. Er war fertig. Ich finde es nachvollziehbar. Sie wollten ihn mehrmals töten. Mir reicht's. Sie hören nicht, obwohl alles passiert. Sie hören nichts, sie machen nichts, mir reicht's. Und wisst ihr, was Gott mit Jeremia gemacht hat, er hat ihm eine Vision gegeben, er hat ihm gezeigt, wie es sein wird. Er hat ihm das Ziel gezeigt. Jesus, er hat das vollendet, wir haben es gerade gelesen, Jesus hat den ganzen Lauf vollendet, er ist im Ziel. Er sitzt da und wenn wir sagen, wir schauen Jesus an, dann sehe ich mein Ziel. Dann sehe ich die Herrlichkeit. Wir machen hier Lobpreis nicht, damit wir Lieder singen, sondern weil wir den anbeten, das tun, das Ziel. Wir machen uns dafür bereit und wir beten ihn an und wir richten uns auf das Ziel Gottes, auf das Ziel, das Gott ist. Und wenn wir müde sind, dann schauen wir auf Jesus und das, was er getan hat, das, was er vollendet hat, weil er ist der Urheber, der Starter und der Vollender unseres Glaubens. Er ist der Grund, warum wir glauben. Das sind diese 10 Kapitel Hebräer. Er ist so wunderbar, deswegen glauben wir. Er hat alles ertragen. Er hat es durchgemacht. Und das waren die ersten 3 Verse. Und dann kommt ein Ausflug in Hebräer. Da schreibt der Hebräer, der Schreiber des Hebräerbriefs, wer auch immer es war, schreibt über diese Erziehungsmaßnahmen, die Gott hat. Und er schreibt, sei froh, wenn er streng mit dir ist, weil so erzieht er seine Kinder. Ich hatte die Woche eine Diskussion mit dem Eli, oder eine Diskussion ist viel gesagt, ein Gespräch mit dem Eli in der Früh zum Kindergarten, und er sagt zu mir, manchmal bist du echt gut drauf und manchmal bist du echt streng. Und dann denke ich, du hast mich nicht lieb. Und dann habe ich ihm gesagt, krass, warum denkst du das? Und dann sagt er, ja, dann bist du einfach so streng. Dann darf ich nicht das machen. Und dann habe ich ihn an eine Situation erinnert, der Moses wackelt immer in unserem großen Spiegel und der ist schon gut aufgehängt, aber wenn er sich sehr, sehr anstrengt, könnte es gefährlich werden. Ich sehe es noch nicht gefährlich, aber es könnte potenziell gefährlich werden. Und Eli hat es als seine Aufgabe auserkoren, ihn davon abzuhalten. Als Polizist quasi. Und dann habe ich gesagt, schau mal, das ist das Gleiche wie du mit Moses. Du bist streng mit ihm. Aber warum bist du streng? Und dann habe ich gesagt, ja, weil ich nicht möchte, dass der Spiegel auf ihn fällt. Und dann habe ich gesagt, genau das ist es. Ich bin streng mit dir, weil ich dich unfassbar liebe. Ich liebe dich unfassbar und ich möchte dir alles mitgeben, was ich nur kann, und ich will, dass du mich übersteigst. Ich will, dass du ein super Mann wirst. Das ist mein Ziel. Und Gottes Ziel mit uns ist es, dass wir zu ihm kommen, dass wir diesen Lauf vollenden. Und das macht die harte Zeit erträglicher. Dass wir wie sehen, okay, es ist hart, aber Gott trägt mich hindurch. Und dann nach diesem Teil geht es weiter mit Vers 12. Und es wird gleich noch ein bisschen praktisch, aber bis dahin schauen wir uns noch das ganz kurz an. Da steht dann in Vers 12, darum stärkt eure müden Hände und zitternden Knie und lenkt eure Schritte entschlossen in die richtige Richtung. Denn die lahm gewordenen Glieder dürfen sich nicht auch noch ausrenken, sondern sollen wieder heil werden. Bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus. Denn ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen. Achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet, sondern sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Achtet auch darauf, dass niemand ein unmoralisches Leben führt oder mit heiligen Dingen so geringschätzig umgeht wie Esau, der sein Erstgeburtsrecht für eine einzige Mahlzeit verkaufte. Das sind die Ermahnungen, wo der Schreiber denkt, ey, das gebe ich euch jetzt mit, damit ihr nicht müde werdet. Schaut das an und schaut in den Punkten auch drauf. Und ich finde es wunderschön, dass er sagt, bemüht euch um Frieden. Richtet euch nach Gott aus, nach seinem Willen. Führt ein geheiligtes Leben. Und er sagt es immer auch zu einem Kontext von Leuten. Achtet aufeinander. Achtet darauf, dass niemand. Es ist eine Botschaft an die Gemeinde. Achtet darauf, dass niemand wie Esau kurzfristig handelt. Kurzfristige Begierde. Esau hatte Lust auf dieses Linsenmahl. Es war was ganz Kurzfristiges. Er hat den Blick nach vorne verloren. Er hat den Blick ins Ziel verloren, weil er gedacht hat, das ist besser. Deswegen, auch deswegen sind wir Gemeinde. Damit wir aufeinander achten. Damit wir das ansprechen. Gemeinsam ausrichten nach Gottes Willen. Und ich will uns ermutigen und ermuntern, das zu tun. Achtet aufeinander. Achten wir aufeinander. Schauen wir, dass die zitternden Hände, zitternden Knie und müden Hände gestärkt werden, dass unsere Schritte sicher sind auf diesem Weg. Wie tun wir das praktisch? Das ist wichtig. Wie geht das praktisch? Und ich habe eine Geschichte gefunden, wo das irgendwie deutlich wird. Und die ist für die Fitten und für die Müden. Und die ist sehr gut für unsere Gemeinde, glaube ich. Und das ist die folgende Geschichte mit Mose und Jitro. Und zwar in 2. Mose 18 ist diese wunderbare Geschichte, die ich euch noch vorlese. Am nächsten Tag setzte sich Mose hin, um Streitigkeiten im Volk zu schlichten und das Recht zu sprechen. Von morgens bis abends drängten sich die Menschen um ihn. Jitro beobachtete, wie viel Mühe Mose sich für das Volk machte und fragte, warum lädst du dir so viel Arbeit auf, um den Leuten zu helfen? Warum sitzt du da, du alleine da und die Menschen müssen von früh bis spät bei dir anstehen? Das Volk kommt zu mir, um Gott zu befragen, antwortete Mose seinem Schwiegervater. Wenn es unter ihnen einen Streitfall gibt, dann kommen sie zu mir, damit ich zwischen den Parteien schlichte oder dabei erkläre erkläre ich ihnen Gottes Ordnung und Weisungen. Doch Jitro gab Mose zu bedenken, du gehst die Sache falsch an. Du bist völlig überfordert und die Leute, die zu dir kommen, auch. Diese Aufgabe ist zu schwer für dich. Du kannst sie nicht alleine bewältigen. Hör mir zu. Ich gebe dir jetzt einen Rat und Gott möge seinen Segen dazu geben. Du sollst weiterhin derjenige sein, der das Volk vor Gott vertritt und die Streitfälle vor ihn bringt. Erkläre den Leuten Gottes Ordnung und Weisungen. Zeige ihnen, wie sie ihr Leben führen sollte. Zusätzlich solltest du aber aus dem Volk tüchtige Männer aussuchen, zuverlässige und unbestechliche Leute, die Gott achten. Übertrage ihnen die Verantwortung für jeweils 1150 Männer mit ihren Familien. Und sie sollen schlichten. Ich finde das eine wunderbare Geschichte, weil sie mehrere Dinge verdeutlicht. In Vers 14 lesen wir, Jitro beobachtete, wie viel Mühe Moses sich für das Volk machte. Wir haben es gerade gelesen, achtet aufeinander. Da saß ein Jitro und hat gesehen, mein Schwiegersohn, der hat's hart. Und die Leute hat's auch hart. Das ist kein gutes System. Das ist kein nachhaltiges System. Achten aufeinander. Müde Leute erkennen. Wenn ihr jemand erkennt, der herausgefordert ist, der Schwierigkeiten hat, habt einen Blick füreinander. Und Vers 14 weiter. Er fragt Mose, was passiert da? Und er hinterfragt Mose, ist es schlau, was du tust? Ich bin ein großer Fan von Mentoren, ein großer Fan von Zweierschaften. Wir brauchen Menschen, die uns hinterfragen. Wir brauchen Menschen, die in unser Leben schauen, die wir beobachten lassen und die das Recht haben, in unserem Leben diesen Schritt zu tun. Niklas, siehst du, wie du dein Leben lebst? Ist das schlau? Fragezeichen. Und das sind auch die Fragen des Hebräers, die wir im Hebräerbrief hatten. Wir wollten Frieden halten. Machst du das? Wir wollen ein geheiligtes Leben führen. Tust du das? Wir wollen schauen, dass keine schlechten Wurzeln bei uns hervorkommen. Schaffen wir das? Und wenn eine Gemeinde einen Schatz an Lebenserfahrung hat, für so ein Mentoren-Ding, dann wir. Wisst ihr, was hier für Hochkaräter im Glauben sitzen? Ihr jungen Leute, wisst ihr, was hier für Leute sitzen mit einer wahnsinnigen Lebensgeschichte? Was da möglich ist? Was man da lernen kann? Wie viele Kämpfe da schon gefochten und gewonnen wurden? Unfassbar. Knüpft es an, sucht euch jemand. Und sucht euch Menschen, die hineinsprechen dürfen. Die sagen dürfen, Mose, du bist überfordert. Diese Aufgabe ist schwer für dich. Er war der Leiter des Volks, müsst ihr euch vorstellen. Er war der Oberste. Und er hatte jemand, der ihm gesagt hat, ich glaube, das klappt nicht. Ich glaube, du brauchst da Hilfe. Der Wahrheiten ansprechen darf. Und jetzt finde ich zwei wunderschöne Punkte. Erstens, Jitro war kein Israelit aus Ägypten, der mit ausgezogen ist, der alles miterlebt hat. Der kommt von ganz woanders, der kommt aus der Wüste. Und er hat davor gehört, was Gott getan hat und hat gesagt, oh, das ist ein Gott. Und was tut er? Er bindet Gott ein. Er sagt, mit Gottes Hilfe macht es so. wenn Gott das sagt, dann macht das so. Er bindet Gott ein. Wir können uns Mentoren suchen aus der Wirtschaft und sonst wo. Aber wenn es um unser geistliches Leben geht, brauchst du jemanden, der da einen geistlichen Blick drauf hat und Gott mit reinbringt. Und dann macht er den zweiten wunderschönen Punkt. Er sagt, du sollst weiterhin derjenige sein, der das Volk vor Gott vertritt und die Streitfälle vor ihn bringt. Eine nachvollziehbare Reaktion in unserer Zeit wäre gewesen, boah, du hast Stress, boah, das ist zu viel. Komm, wir canceln diese Aufgabe. Wir nehmen dich raus da, du machst es nicht mehr. Wir nehmen dich raus und du machst jetzt zuerst mal ein Sabbatjahr. Mach ein Sabbatjahr und dann schau mal, wie es dir dann geht. Kümmert sich ein bisschen um dich? Nein. Jethro ist bewusst, was Gott mit Mose will, was Moses Berufung ist. Und er sagt, ey, du sollst es weitermachen. Ich stärke dich in deiner Berufung. Ich unterstütze dich. Und wie unterstützt er ihn? Sie erarbeiten eine Strategie. Sie erarbeiten eine Priorisierung. Macht das, da gibt es welche, die sind für die 1000 und welche für die 100 und welche für die 50 und welche für die 10. Es gibt Aufgaben, die sind für die 10, es gibt Aufgaben, die sind für die 50, welche für die 100. Und so strukturieren wir das. Ein Mentor, wenn du fit bist und sagst, ey, ich habe so viel erlebt, ich habe so viel, ich helfe dir dabei, das zu strukturieren. Junger Mensch, alter Mensch, egal. Aber ich unterstütze dich in deiner Berufung, dass wir gemeinsam diesen Weg laufen dürfen, dass wir gemeinsam sehen dürfen, da hinten ist das Ziel. Das wollen wir tun. Denn das sagt Jethro schon auch, wenn du dies befolgst nach seinem Rat und auch Gott es so will, dann kannst du deine Aufgabe bewältigen und das ganze Volk wird in Frieden seinen Bestimmungsort erreichen. Die kommen an ihr Ziel. Das ist das Ziel. Die haben das gleiche Ziel. Und das Schöne ist, Moses tut's. Es ist auch ein Tun. Was ich in meinem Leben schon gute Strategien für Aufgaben und Probleme hatte, ihr glaubt's nicht. Aber am Ende tun. Am Ende tun. Und deswegen meine Ermutigung an uns, die Augen offen zu halten, zu beobachten und zu sehen, wer ist müde, wen kann ich stützen. Und da gibt es kein Altersgefälle. Da gibt es kein Jahre mit Jesus-Gefälle. Augen auf, aufeinander. Und ich fasse nochmal zusammen, was wir heute Morgen dicht an dicht hatten. Gottes Idee von Erfolg. Und unsere Idee von Erfolg sind nicht immer die gleichen. Leben wir, denken wir in Kategorien über unserem Leben, über unserem Wohlgefallen, über unserer Zeit, über unserer Kraft. Denn so denkt Gott. Gott denkt nicht in 10 Jahren und nicht in 100 und nicht in 1000. Gott denkt in Unendlichkeit. Der zweite Punkt, Hebräerbrief, Blick auf Jesus. Bleib dran, an Jesus, an der Gemeinde. Richte deinen Blick auf Jesus. In ihm ist alles, auch das Ziel. Er steht im Ziel. Und dritter Punkt, für die Müden und die Fitten, habt Acht aufeinander. Such dir jemand, der in dein Leben sprechen darf. Such dir jemand, dem du unter die Arme greifen darfst. Und wenn du was siehst, kümmere dich in Liebe. Und ich bete, dass der Gott des Friedens uns die Kraft gibt, die Kraft für die Müden und die Kraft für das Gute, für die Fitten. Es gibt da diesen wunderschönen Vers am Ende von Hebräer, da steht, der Gott des Friedens, dieser Gott, möge dir die Kraft geben, all das Gute zu tun, das nach seinem Willen durch dich geschehen soll. Durch Jesus Christus möge er in unserem Leben das bewirken, woran er Freude hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Ich bete noch mit uns. Großer Gott, ich danke dir, dass du vollkommen und gut und heilig und herrlich bist. Und ich danke dir, dass diese Herrlichkeit und diese Heiligkeit Einzug hält in diese Welt mit dir, Jesus. Und ich danke dir, dass wir teilhaben dürfen daran. Und ich danke dir, dass wir überhaupt auf dieser Rennstrecke sein dürfen. Dass wir mitlaufen dürfen und dass wir dich im Ziel sehen dürfen. Und ich bete, Jesus, dass du uns die Kraft gibst, das durchzuhalten. Dass du uns die Weisheit gibst, einander zu stützen. Dass du uns die Weisheit und die Liebe gibst, füreinander zu sorgen. So segne du uns. Amen.